In dieser Haltung äußere ich ja erstmal nur meine Wahrnehmung. Und die ist ja auch erstmal nicht angreifbar. Das ist das Schöne. Meine Wahrnehmung ist meine Wahrnehmung. Und ich habe nicht gesagt, du hast einen blöden Prozess aufgesetzt. Und dass du jedes Mal auf diesem Prozess bestehst, das nervt mich total. Und du bist nicht innovativ genug. Ja, also das wäre die ganz andere Sprache. Und dieses sehr aus der Ich-Botschaft heraus in die Wahrnehmung zu gehen und die erstmal zu beschreiben und zu teilen, vielleicht auch in die Gefühle, die das auslöst, das ist wieder anschlussfähig. Also damit bauen wir dem Gegenüber wieder eine Brücke, in das Verständnis zu kommen. Und das andere ist eben der Vorwurf. Und das sorgt eher wieder für einen Graben, in dem ein Konflikt entstehen kann.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, wo ich über mentale Gesundheit im Job und im Alltag spreche. Beim heutigen Thema geht es um Konflikte. Ich habe so die Beobachtung gemacht, dass seitdem jetzt viele Unternehmen wieder zunehmend ins Büro gehen, auch Menschen wieder mehr in Offices gehen, es mehr Präsenzzeit gibt, sich auch die Konfliktlage oft verschärft. Wir können uns ja nicht immer aussuchen, mit wem wir arbeiten und werden dann trotzdem als ein Haufen zusammengeschmissen und müssen miteinander klarkommen. Und deswegen habe ich mir dieses Thema heute für die Folge ausgesucht und einen ganz tollen Gast dafür eingeladen, den vielleicht den ein oder die andere von euch auch schon kennen. Wir sprechen darüber zum einen, wie ich denn eigentlich die Probleme, die oft hinter den Konflikten liegen, wirklich effektiv benennen kann, wie ich die Probleme und Konflikte lösen kann und auch, und das finde ich oft besonders tricky ehrlicherweise, was ich eigentlich tun kann, wenn ich der Meinung bin, dass sich eigentlich die andere Partei ändern muss und nicht ich. Also dass ich im Recht bin und ich denke, naja, aber du bist ja das Problem, also du musst dich ändern, was man da eigentlich tun kann. Im Ask Me Anything geht es heute darum, was man eigentlich machen kann, wenn man so gar kein Bocktage hat. Gibt ja manchmal so Tage, da hat man einfach auf gar nichts Lust und muss einfach trotzdem ran. Und in der Wundertüte habe ich euch heute ein Tool mitgebracht, das hilft, um den Check-in im Team zu Beginn von Meetings beispielsweise spielerischer und vor allen Dingen freudiger und leichter zu gestalten. Und damit geht's los ins Interview. Viel Spaß mit dieser wunderbaren Folge. Karin Lausch ist eine gefragte Leadership-Expertin und Bestseller-Autorin. Sie hat eine Konzernkarriere hinter sich und 17 Jahre Erfahrung als Executive Coach, womit sie Führungskräfte heute in ihrer Entwicklung und bei allen Fragen der Führung begleitet, um gesunde und leistungsstarke Teams zu entwickeln. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, Karin. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast. Danke dafür.
Ja, Karin, heute geht es ja um Konflikte und das ist etwas, was du ja in deinen Coachings, aber auch in der Teamentwicklung unfassbar viel mitbekommst. Es gibt ja so diese Unterscheidung zwischen Beziehungskonflikten und Sachkonflikten. Was genau ist da der Unterschied und woran vor allen Dingen erkenne ich, um was für einen Konflikt es sich handelt? Weil nur dann können wir ja wirklich den auch besser bearbeiten und wir wissen, was da los ist, oder?
Das ist gleich eine richtig gute Frage zum Start, weil die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also auf den ersten Blick könnte man sie einfach beantworten. Das mache ich jetzt auch mal, weil ich könnte jetzt sagen, Beziehungskonflikte sind immer die Dinge, die zwischen uns gerade stehen, die das Vertrauen betreffen oder wo Verletzungen stattgefunden haben. Nach Schulz von Thun könnte ich sagen, die habe ich jetzt auf dem Beziehungsohr irgendwie gehört. Das heißt, die Sache, um die es geht bei uns beiden hier gerade, die sagt für mich was über die Beziehung aus. Also darüber, wie du zu mir stehst oder was du glaubst, wie ich zu dir stehe. Und dann steht es auch im wahrsten Sinne des Wortes zwischen uns. Und ein Sachkonflikt oder ein Aufgabenkonflikt wäre jetzt einfach beantwortet, die Sache, um die es geht, also wirklich sachlich, nicht auf dem Beziehungsohr, sondern das sind vielleicht Prozesse, jetzt gerade im Arbeitskontext, Prozesse, irgendwelche Aufgaben oder vielleicht haben wir einen Rollenkonflikt oder jetzt ganz konkret gesprochen, du machst immer nicht die Geschirrspülmaschine zu und ich will aber, dass die zu ist und nicht immer so offen da rumsteht, weil ich stolper sonst über den Deckel und das Thema haben wir immer wieder. Das wäre jetzt diese Sache. Oder die Aufgabe, ihn zuzumachen. Das wäre die einfache Antwort. Und die Antwort, die ich noch viel wahrer finde, ist aber gleichzeitig, dass wir beides voneinander gar nicht so unterscheiden können, weil oft beides vorliegt. Das heißt, Aufgaben- oder Sachkonflikte und Beziehungskonflikte vermischen sich ganz, ganz oft, weswegen es auch vielen so schwerfällt zu erkennen, was denn hier gerade ist. Das heißt, diese Spülmaschine, damit es jetzt nicht nur so Arbeitskontext ist, sowas könnten wir vielleicht auch zu Hause haben, diese Spülmaschine könnte ja auch ein Ausdruck dafür sein, dass ich vielleicht eigentlich denke, dass du total ignorant bist. So. Und schon sind wir ja eher im Persönlichen. Also in deinen Persönlichkeitsmerkmalen und in dem, was ich über deine Persönlichkeit denke. Und das ist Beziehung. Und ich trage das aber mit dir über die Spülmaschine aus, weil ich das eigentlich so nicht ansprechen will. Also reite ich immer auf der Spülmaschine rum. Und du spürst aber, dass neben der Spülmaschine da eigentlich auch noch ganz schön viel brodelt. Und deswegen ist es fast immer so, dass irgendwie beides da ist. Und das ist wahrscheinlich auch schon unsere wichtigste Aufgabe, dass wir das besser voneinander aufdröseln und auseinanderschälen und das eine vom anderen trennen und gucken, was hat zu was geführt, welche Anteile sind da und wie kann man jetzt beide Themen angehen.
Ja, direkt rein da. Was kannst du denn empfehlen, um auf diesen eigentlichen Kern von einem Problem zu sprechen zu kommen? Es geht ja sehr oft irgendwie, ne, um verletzte Bedürfnisse, und dann wird das eben auf der vielleicht Sachebene ausgetragen, aber eigentlich ist es ein Beziehungsproblem. Wie kommt man dahin, dass wir das ansprechen, also benennen und ansprechen und austragen können?
Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich je nach Situation und wahrscheinlich auch je nach handelnden Personen unterschiedliche Wege, weil es auch immer so ein bisschen drauf ankommt, wer sind wir, wie ticken wir, welche Wege sind wir bereit zu gehen und wie ist die Situation? Also immer so auch ein bisschen nach Stimmigkeit zu gehen. Und grundsätzlich gibt es so Dinge, die immer helfen, die eigentlich nie falsch sind, könnte man auch sagen. Und du hast es gerade selber gesagt, die meisten Konflikte, egal ob Sache oder Beziehung, beruhen irgendwie darauf, dass irgendwelche Bedürfnisse wahrscheinlich nicht so richtig gedeckt sind. Das kann man tatsächlich sehr flächendeckend sagen, sehr verlässlich. Und es hilft, wenn wir dann auch direkt auf diese Bedürfnisebene gehen. Interessanterweise passiert das fast nie. Also das ist das, was meistens ausgelassen wird, dass wir mal darüber sprechen, was hier eigentlich gerade mir wichtig ist oder was ich gerade brauche in dieser Situation und was dann bei mir vielleicht negative Gefühle auslöst, weil ich es einfach nicht bekomme. Ja, ich bekomme einfach von dir nicht die Aufmerksamkeit, die ich gerade brauche, nämlich das Gefühl von Wertschätzung meiner Interessen und Bedürfnisse, weil du ignorierst immer, dass ich diese Geschirrspülmaschine da nicht im Weg haben will. Mhm. Und ich bekomme von dir also nicht mein Bedürfnis gedeckt, von dir gesehen zu werden, sondern ich habe das Gefühl, du übergehst mich. Mhm. Und wenn wir gleich damit anfangen würden, dann könnten wir uns viel drumherum tatsächlich sparen, weil das die eigentliche Kern der Sache ist. Das heißt, ich lade immer ganz viel dazu ein, gar nicht so über die andere Person zu sprechen, sondern sich erstmal klar darüber zu werden, was eigentlich bei mir gerade im Mangel ist. Mhm. Also wo habe ich gerade ungedeckte Bedürfnisse, die zu meinen Gefühlen führen? Mhm. Das ist immer eine gute Fragestellung zu Beginn.
Ja. Da gehe ich auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf ein, ne? Wie man so seinen eigenen Teil darin vielleicht auch sieht. Nochmal eine andere Frage. Es ist ja manchmal auch so, dass Konflikte im Team so schwelen, aber niemand so richtig offen darüber spricht. Also es ist irgendwie für alle klar, da ist was. Und irgendwie wird das vielleicht auch so subtil oder vielleicht auch hinter verschlossenen Türen besprochen. Ne? Also Beispiel, im Meeting ist alles total ruhig und alle nicken und sagen ja, alle ganz konform. Und dann danach wird sich dann das Maul zerrissen. Ne? Danach wird sich dann im privaten Chats irgendwie ausgetauscht oder in irgendwelchen kleinen Runden. Ne?
Im sicheren Grüppchen.
Gibt es manchmal auch unsichtbare Loyalitäten und so. Ne? Das ist ja ein großes Zeichen für Frust. Was kann man da machen, um das überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil das ist ja wirklich ein großes Problem, was oft in Teams auch passiert, ne? Durch diese kleinen Allianzen und Loyalitäten, die sich im Unsichtbaren bilden.
Ich muss da gerade an eine, als du das gesagt hast, an eine Situation denken, die, das war auch so eigentlich eine totale Banalität im Nachhinein, aber vorher wirklich ein riesen Problem in einem Unternehmen. Und ich hatte die in einem Prozess begleitet und das heißt, ich habe vorher ein paar Gespräche geführt, Interviews geführt und dann haben wir gemeinsam eine Teamentwicklung gemacht, einen Prozess geführt und ungefähr 30% der Mitarbeitenden haben mir in Interviews gesagt, dass sie sich nicht gleichwertig behandelt fühlen, nicht gesehen werden, weil es im Unternehmen so eine Disbalance gab zwischen der Ansprache. Also manche wurden geduzt, manche wurden gesiezt. Und das war, das hat sich immer nach einer Wertung angefühlt. Und das hat auch niemand verstanden, aber es hat auf jeden Fall extrem aufgewühlt. Also wirklich bestimmt 30% der Mitarbeitenden, für die war das echt ein präsentes Thema. Und wir haben dann, ich hatte das erstmal aufgenommen und ich wusste von daher auch, dass das für viele ein Thema war. Und dann ist aber bei der Teamentwicklung selber auch niemand damit rausgerückt. Das heißt, sie wussten, wen betrifft es noch, mit denen tausche ich mich aus, aber ich sage das nie in der Gruppe und ich spreche das auch nicht an. Und dann habe ich sie nochmal so ein bisschen ermutigt, habe versucht, die Weichen zu stellen und am Ende kam es dann auch dazu, dass eine Person sich getraut hat, das jetzt endlich auch vor der Geschäftsführung in dieser Teamentwicklung zu thematisieren. Und es war überhaupt kein Thema. Es war einfach gar nicht im Bewusstsein dieser Geschäftsführung, dass das so ist. Und es war überhaupt nicht im Fokus. Und als es dann da war, war das so, ja klar, dann duzen wir uns alle. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja. Und da musste ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, weil dadurch, dass wir das immer in sicheren Grüppchen besprechen, von denen wir wissen, dass sie unserer Meinung sind, werden wir ja auch nie rausfinden, was denn da noch so ist an Meinungen oder Perspektiven. Und das fühlt sich natürlich instant gratification. Das fühlt sich im ersten Moment erstmal an wie eine Belohnung. Also ich gehe zu dir, weil ich weiß, du bestätigst mich und ich kann mal so richtig schön bonden mit dir, indem wir uns gemeinsam aufregen. Das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis, weil der andere Weg ist unbequemer. Wenn ich mich jetzt da hinstelle und exponiere und sage, das ist meine Meinung und ich finde, das sollte anders sein, das heißt, ich stelle den Status quo in Frage, dann ist das ziemlich mutig erstmal, weil ich ja nicht weiß, falle ich jetzt in Missgunst oder stelle ich Liebgewonnenes in Frage und jetzt ist, weiß nicht, vielleicht ist der Geschäftsführer ja am Ende sauer auf mich und es macht sich irgendwie mit sozialer Strafe bemerkbar. Das heißt, da sind wir dann gleich im Bereich fehlender psychologischer Sicherheit, wenn Dinge nicht in der gesamten Gruppe besprochen werden können. Das heißt, ich habe irgendwie Sorge oder Zweifel, dass man mich ernst nimmt oder dass ich ausgegrenzt werde oder belächelt oder abgewertet.
Und, ja, oder das Schlimmste ist ja auch, man sagt es dann und alle anderen drehen sich weg, die eigentlich sonst auch so eine ähnliche Meinung haben. Ne? Ja. Das ist ja oft, und das ist ja dann schön, wenn man zumindest mal in einer Gruppe ist und es gefühlt, okay, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Rückenwind und ich bin jetzt die Mutige, die Erste, die das jetzt irgendwie anspricht und dann drehen sich aber alle weg. Das ist halt, finde ich, richtig schwierig, ne?
Ja, oh ja, das stimmt. Genau vor solchen Dingen haben wir dann Angst. Und gleichzeitig die Praxiserfahrung, die ich mache, ist, natürlich gibt es auch solche Situationen, es gibt ja alles, aber meistens ist es tatsächlich so, dass es wie in diesem Fall, dass die Themen, die vorher so schwer gewogen haben, dann plötzlich zerplatzen wie so eine Seifenblase und alle sagen, boah, endlich hat es mal jemand gesagt. Das heißt, diese Mutmomente tragen am Ende auch dazu bei, dass wir sicherer miteinander werden und dass vielleicht dann jemand anderes sagt, Mensch, ne, die Eva hat sich letztes Mal getraut, was zu sagen. Ah, jetzt traue ich mich auch mal was zu sagen, weil das war ja gar nicht so schlimm letztes Mal. Mhm. Ja, und so sind wir, wenn wir in der Gruppe sind, eben immer dabei, uns all diese Fragen innerlich zu stellen. Ne? Kann ich das sagen, was mich gerade stört, oder muss ich in meine sichere Gruppe zurückgehen? Mhm. Und es ist total gut, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass das immer mitläuft, diese Fragestellung, und dass deswegen dieses Sicherheitsgefühl auch immer so dynamisch ist. Also am Morgen kann ich mich noch ganz anders fühlen, als vielleicht am Nachmittag davor, und vielleicht bin ich sicherer oder nicht. Und es kommt immer auf diese kleinen Dinge an, die bis dahin passiert sind oder eben nicht.
Ja, allein das Benennen macht also einfach schon wirklich einen großen Unterschied. Wenn ich jetzt auch so bei mir rein denke, denke ich so, ja, das habe ich auch oft irgendwie so erlebt. Ne? Also egal, ob es jetzt um Konflikte ging oder einfach mal zu sagen, wie es einem wirklich geht. Ne? Jetzt in der Therapie oder im Coaching.
Ja, genau.
Wie ist das denn? Also du hast jetzt gerade nochmal psychologische Sicherheit angesprochen. Dazu hatten wir ja auch schon mal ein ganz tolles Interview, was ich hier auch gerne nochmal verlinke mit dir. Das ist ja etwas, das muss sich erst über die Zeit entwickeln, gerade in Teams. Ne? Du hast ja schon gesagt, das fließt auch so ein Stück weit, je nach Kontext, je nach Situation, aber vor allen Dingen wirklich handfeste psychologische Sicherheit aufzubauen in einem Team, braucht ja etwas Zeit. Und wenn ich jetzt sage, ich habe aber heute was, was mir wirklich auf der Seele brennt, hast du vielleicht noch so einen guten Tipp, wie man da so dann doch den Mut fassen kann oder wie man vielleicht auch einen Kommunikationsweg finden kann, obwohl man vielleicht sagt, so richtig psychologisch sicher fühle ich mich hier eigentlich nicht. Ne? Nur trotzdem möchte ich es eigentlich gerne loswerden, aber ich brauche noch so dieses letzte bisschen Funken Mut. Was kannst du damit an die Hand geben?
Oh, das ist auch eine schöne Frage. Also kommt sicherlich auch wieder darauf an, wer ich bin und was ich eben so ganz persönlich wahrscheinlich brauche. Womit ich aber gute Erfahrungen mache, weil ich da auch immer viel mit Führungskräften beispielsweise in den Coachings arbeite. Also viele Führungskräfte sind ja auch in der Situation, dass sie beispielsweise gerade im mittleren Management oft dann mal der Geschäftsführung versuchen mitzuteilen, dass Dinge auch anders laufen könnten. Mhm. Und brauchen dann auch sehr viel Mut. Und so in der Vorbereitung auf solche Vorhaben kann ich auf jeden Fall sagen, da hilft es, sich auch nochmal vor Augen zu führen, was ist das genaue Ziel? Weil es ist ein Unterschied, ob ich aus einem Störgefühl heraus was sage, um es zu sagen, oder mir sehr klar darüber bin, was ich damit auch bewirken möchte. Also was wäre jetzt was ist denn mein Wunsch? Was wäre mein Ziel? Das ist so das Erste. Das Zweite ist, was ist eine alternative Lösung? Also wenn ich jetzt mein Ziel erreicht habe, beispielsweise, du hörst mich, du fragst mich jetzt genauer, du bist erstmal offen dafür. Es könnte ja das erste Ziel sein. Was dann? Wie will ich es denn haben? Ne? Wenn ich weiß, was mich stört, heißt das nicht, dass ich auch schon weiß, wie es besser geht. Und es ist immer besser, wenn ich selber vielleicht auch schon weiß, wie es besser gehen könnte. Also nicht nur mit einem Problem komme, sondern vielleicht auch schon
mit Vorschlägen.
Mit Vorschlägen, genau. Zumindest mit Ansätzen. Es muss keine fertig gedachte Lösung sein, aber es hilft immer, in die konstruktive Gestaltung zu gehen, weil das wieder Anschlussfähigkeit schafft und das Gegenüber ja auch wieder öffnet für meinen Punkt. Ja, also ich will ja auch, dass mein Gegenüber versteht, hey, wir haben da was von. Das kann besser gehen und nicht nur, das ist doof. Und das Dritte, um das dann zu festigen und so, ich finde immer für die innere Haltung, weil ich kann Dinge sagen und ich kann Dinge sagen. Also unser Gegenüber spürt sehr schnell, ob wir sicher sind in uns, wenn wir Dinge sagen oder ob wir selber sehr zweifeln, ob wir Angst haben. Und womit ich auch total gern arbeite, ist dann noch das Worst Case und das Best Case Szenario.
Liebe ich
also
auch.
Mal so ein, genau, es macht einfach so einen Unterschied. Einfach mal so durchdenken und im Kopf einfach mal durchspielen, was könnte denn jetzt im schlimmsten Fall passieren, wenn ich mich traue, dir zu sagen, dass der Prozess einfach ausgedient hat aus meiner Sicht und so vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll ist. Was könnte jetzt im schlimmsten Fall passieren? Wir merken dann oft selber sehr schnell, dass wir in die Absurdität gehen. Also wir malen uns im schlimmsten Fall was aus, was total absurd ist. Aber wir haben dann diese Angst mal durchlebt, wir haben es mal angesprochen, wir haben es verbildlicht und dadurch verliert sie auch schon ganz viel Schrecken, weil sie nicht mehr so diffus ist. Und dann das Best-Case-Szenario nochmal umzugucken. Ich möchte mich ja nochmal von meiner eigenen Zielstellung anziehen lassen und das Best Case dann nochmal durchzuspielen. Es gibt oft nochmal so einen, ja, da will ich hin, Schub. So einen Motivations- und Energieschub. Und damit mache ich ganz gute Erfahrungen. Und was man dann natürlich auch noch machen kann, was super wichtig ist, ich habe es ja eben gesagt, man kann Dinge sagen und man kann Dinge sagen. Das heißt mal so zu sich anzugucken, wie genau möchte ich es eigentlich sagen. Ist auch ganz hilfreich, weil sende ich eine Ich-Botschaft, also gehe ich wirklich rein und sage, mir ist aufgefallen, dass immer, wenn wir diesen Prozess durchführen, dann erkenne ich an der und der Stelle, dass wir Zeit verlieren. Das ist so mein Eindruck. Und ich habe mir aufgrund dessen auch Gedanken gemacht, wie könnte das vielleicht anders laufen und so weiter. Das heißt, in dieser Haltung äußere ich ja erstmal nur meine Wahrnehmung. Und die ist ja auch erstmal nicht angreifbar. Das ist das Schöne. Meine Wahrnehmung ist meine Wahrnehmung. Und ich habe nicht gesagt, du hast einen blöden Prozess aufgesetzt. Und dass du jedes Mal auf diesem Prozess bestehst, das nervt mich total. Und du bist nicht innovativ genug. Ja, also das wäre die ganz andere Sprache. Und dieses sehr aus der Ich-Botschaft heraus in die Wahrnehmung zu gehen und die erstmal zu beschreiben und zu teilen, vielleicht auch in die Gefühle, die das auslöst, das ist wieder anschlussfähig. Also damit bauen wir dem Gegenüber wieder eine Brücke, in das Verständnis zu kommen. Und das andere ist eben der Vorwurf. Und das sorgt eher wieder für einen Graben, in dem ein Konflikt entstehen kann.
Ich finde in dem Zusammenhang ja auch aus der gewaltfreien Kommunikation die Techniken wirklich fantastisch. Also besonders ist Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Also
ja, genau.
Ich nehme wahr, dass wir an der Stelle immer wieder Zeit verlieren. Ich habe es jetzt mehrfach gemerkt in den letzten 5 Meetings. Das löst bei mir Druck aus, ne, weil wir jedes Mal überziehen und ich dadurch hinten dran Schwierigkeiten bekommen, meine Aufgaben zu erledigen. Ich würde mir wünschen, dass wieder mit einem konstruktiven Beispiel zu kommen. Ne? Wahrnehmung,
Wirkung.
Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. So,
das ist erstmal selber nochmal
zusammenbekommen. Genau. Ja, das finde ich total wichtig und auch einfach hilfreich. Übrigens auch im privaten Kontext. Ne? Also gerade wenn man sich da über immer wiederkehrende Dinge streitet, man hat nichts immer zu sagen oder da immer reinzurutschen von du hast schon wieder, ne? Sondern da in der Ich-Botschaft zu bleiben. Es ist echt eine Übung, muss ich echt sagen, aber es hilft total.
Ja, wird auch oft beschrieben als Wahrnehmung, dann beispielsweise Situation, also von Rosenberg, ne, mit der Situation und dem Gefühl, das es auslöst und dann das Bedürfnis und ist im Prinzip genau das Gleiche, was du gerade beschrieben hast.
Genau.
Und ich finde auch, je öfter wir das aber machen und uns selber dabei beobachten, wie wir Dinge auf den Tisch legen, dann wird es immer leichter, sie auch so auf den Tisch zu legen, dass wir von vornherein eine große Wahrscheinlichkeit herstellen, dass unser Gegenüber sie dann auch nehmen kann. Mhm. Und das ist unsere Verantwortung. Wir können nur dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass unser Gegenüber das, was wir da hinlegen, nehmen kann und nehmen möchte. Und dann am Ende ist natürlich genauso zu 50% unser Gegenüber dafür verantwortlich. Das wäre jetzt noch ein zweites Thema. Wie reagiere ich denn, wenn jemand mit unbequemen Botschaften kommt, mit Konflikten, Zweifeln, den Status quo in Frage stellt oder der einen verrückten Idee, die ich jetzt gerade gar nicht hören will, weil ich habe es voll eilig. Das ist dann wieder ja die andere Seite und die ist sicherlich genauso spannend auch zu beleuchten.
Ja. Ja, apropos Gegenüber und du hast, wie gehe ich denn damit um, wenn ich selber vielleicht Teil von einem Konflikt bin, aber eigentlich möchte, dass sich die anderen verändern und die ganze Zeit das Gefühl habe, ich fühle mich im Recht und die anderen müssen da dran. Ne? Also wenn er oder sie sich einfach an diese und jene Abmachung halten würde, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Ne? Also wo dann im nächsten Schritt, wenn ich sage, hey, vielleicht gucke ich da auch mal an mich selbst, fühlt sich das eher an wie so ein unfaires Schuldeingeständnis, was man eigentlich gar nicht hat, weil man denkt, hä, bei mir ist das Problem nicht, das liegt bei dir. Was kann man da machen in Konflikten?
Ja, super. Was ich dazu immer ganz spannend finde, ist das überhaupt mal bei sich zu beobachten, bevor ich jetzt vielleicht auf so eine Vorgehensweise gehe, weil tatsächlich gibt es einfach Menschen, die gucken tendenziell als erstes, was habe ich falsch gemacht? Und die sind sich wahrscheinlich auch eher erstmal sicher, dass sie nur schuld sein können. Also es hat ja auch wieder viel mit, wie gucke ich auf mich und andere Menschen zu tun? Und da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Aber es gibt tatsächlich tendenziell Menschen, die sagen, oh, ich gucke erstmal bei mir. Und dann gibt es Menschen, die sofort eher auf andere gucken. Das ist ganz spannend. Also bei sich selber mal zu überlegen, ist das eigentlich total situativ bei mir oder gibt es da schon so ein Muster? Das ist super erkenntnisreich. Und was kann ich jetzt machen? Ich habe dazu ein ganz schönes kleines Vorgehen entwickelt. Das nenne ich CARE. Und das, ich liebe Akronyme, das ist natürlich auch wieder ein Akronym für so 4 Schritte, die man wirklich gut machen kann. Und ich finde, dass die ganz viel bringen. Genau in so einer Situation, wenn ich eigentlich total im Widerstand bin und nicht willig, auch bei mir selber zu gucken, dann ist es ja auch so, dass ich noch gar kein Verständnis auch nicht für das Gegenüber habe. Also ich will nicht bei mir selbst gucken, weil ich finde, die anderen sind im Unrecht und so ist es ja oft nicht. Meine Wahrheit und deine Wahrheit sind beide eben auch nicht die Realität und das, was dazwischen ist, kommt der Realität wahrscheinlich am nächsten. Und Care sind 4 Schritte und ich empfehle auch immer, die erstmal für sich allein zu machen. Und danach sind sie auch ein super Leitfaden, um dann wirklich ins Gespräch zu gehen. Also genauso auch ins Gespräch zu gehen. Und das C von Care steht für erstmal Change. Also es ist gerade so schön beschrieben, wenn ich in dieser Anti-Haltung bin oder vielleicht bin ich noch total in der Wut oder ich bin total traurig, also verletzt im inneren Rückzug, was auch immer. Dann erstmal zu gucken, wie kann ich jetzt anders mit meinem Gefühl umgehen, damit ich mich wieder handlungsfähig bekomme. Es klingt jetzt groß, das ist aber ganz klein. Vielleicht gehe ich eine Runde laufen, um erstmal Adrenalin loszuwerden. Oder ich weine eine Runde, um es rauszulassen. Oder ich trinke einen Tee. Ich schlafe drüber oder ich spreche mit jemand Drittem. Also wie bekomme ich mich selbst erstmal wieder in überhaupt eine Verfassung, in der ich an mir oder irgendwas arbeiten kann. Das ist nämlich oft das Problem, dass wir schon versuchen, an irgendwas zu arbeiten und eigentlich selber noch völlig blockiert sind. Das zweite, das ist dann das A von Care, ist Analyze, also dann in die Analyse gehen. Und ich mache das immer ganz gern mit dieser ersten Frage, erstmal zu analysieren, was ist eigentlich das, was mich gerade stört? Was genau an dem Verhalten der anderen Person stört mich denn? Das zu benennen, ist gar nicht so einfach. Wir sind dann oft in der Emotionen, das ist alles diffus, wir regen uns über irgendwas total auf und die meisten Menschen haben den eigentlichen Grund dahinter noch nicht entdeckt. Also ist es ein Wertekonflikt, handelt die Person vielleicht gegen meine Werte, die Spülmaschine, da haben wir es wieder. Vielleicht denke ich, ich reg mich nur über die Spülmaschine auf, vielleicht weiß ich noch gar nicht, dass das eigentlich gegen meine tiefsten Werte verstößt oder dass du gerade bestätigst, dass ich immer das Gefühl habe, man sieht mich nicht und übergeht meine Bedürfnisse. Und du bist nur meine Projektionsfläche. Und du wunderst dich, warum ich bei der Spülmaschine so überreagiere. Und ich denke natürlich, ich bin im Recht und du verhältst dich unmöglich. Und so schnell sind wir bei so einem Riesenkonflikt. Also erstmal wirklich zu benennen, was genau stört mich denn? Und da auch gern mal tiefer gucken. Was genau dahinter? Warum denn genau? Und so weiter. Im besten Fall, bis ich wieder beim Mangel bin. Also welches Bedürfnis fehlt mir gerade? Dann Schritt 3, Reframe. Da wird es dann schon schwierig, noch schwieriger. Und zwar, was an dem Verhalten der anderen Person ist denn gut? Also was an dir, an deinem Verhalten, die Spülmaschine mal offen zu lassen, hat denn auch gute Aspekte, weil es ist ja nichts nur schlecht. Und das
öffnet das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, super.
Also gerade bei so sehr festgefahrenen Konflikten, ne? Dass wir schon sagen, wo soll ich denn da jetzt was Gutes drin finden?
Ja, genau. Und ich glaube, da ist aber eine riesen Chance drin und ein riesen Entwicklungspotenzial. Und wenn wir merken, dass der Schritt uns total schwer fällt, dann würde ich mir da immer Hilfe holen. Dann würde ich irgendwie jemand dazu holen, mit dem ich das mal mache. Denn manchmal kann es schon sein, dass jemand anderes uns dann was spiegelt, was wir gerade eben nicht können, weil wir so blockiert sind. Und dann denken wir, vielleicht ist das was ich nicht habe.
Und ich hätte von der Person auch besser annehmen. Ja,
genau. Weil vielleicht bist du einfach total sorglos. Und diese Sorglosigkeit, diese Leichtigkeit, die fehlt mir. Und ich sehe immer nur die Unordnung. Und eigentlich wäre ich auch gerne anders. Mhm. Und ich wäre nicht gern diejenige, die dann immer gestresst ist, weil die Küche ist unordentlich. Und du hast das. Und deswegen ärgert mich das doppelt. Könnte ja sein. Mhm. Genau. Da würde ich dann mal gucken, ob mir sonst jemand hilft. Und dann wird es auch nicht einfacher. Der 4. Schritt ist dann Empathize. Also wie kann ich jetzt so ein bisschen in die Empathie gehen, in die Perspektive der anderen Person, nämlich was stört die andere Person vielleicht auch an meinem Verhalten? Und wenn ich das gemacht habe, also mich dann mal in dich versetzt habe und mir überlege, wie ist das eigentlich für dich, dass ich dir ständig hinterherlaufe und dir sage, mach die Spülmaschine zu, dann wird irgendwas passiert sein. Wenn ich die Schritte durchgeführt habe, dann ist es anders, als bevor ich das gemacht habe. Wahrscheinlich gucke ich ein bisschen besonderer drauf, bin wieder ein bisschen bereiter, auch mit der Person zu sprechen. Und dann würde ich genau nach diesem Leitfaden auch mit der Person sprechen. Dann würde ich vielleicht mal sagen, hey du Eva, weißt du, das war ganz schön, wir sind gestern ganz schön aneinander geraten, das weiß ich nicht, vielleicht das tut mir total leid. Ich bin dann erstmal eine Runde laufen gegangen und habe gemerkt, das hat auch mir richtig gut getan, mich da nochmal so von meiner Angespanntheit ein bisschen zu lösen. Und dann habe ich überlegt, was es eigentlich genau ist, was mich so aufgeregt hat. Und weißt du, das ist einfach so Punkt, Punkt, Punkt. Das kann sich jetzt jeder selber überlegen. Wir haben ja ein paar Beispiele genannt. Und dann zu sagen, ich habe mir dann auch überlegt, was aber total gut daran ist, dass du vielleicht gar nicht so sehr auf die Spülmaschine achtest, weil am Ende spiegelst du mir damit ja auch, dass ich vielleicht auch mal fünfe gerade sein lassen kann. Das würde vielleicht auch nichts passieren. Ja, du spiegelst mir so ein bisschen die Leichtigkeit auch. Und das ist ja irgendwie auch ganz gut. Und wahrscheinlich würde was fehlen, wenn du das nicht machen würdest. Und dann habe ich überlegt, was dich vielleicht stört an meinem Verhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön nervig ist, wenn jemand immer wieder hinterher rennt und dir sagt, was du wieder gerade nicht gemacht hast. Das ist bestimmt auch nicht so angenehm. Und lass uns doch mal gucken, wie wir das vielleicht in Zukunft besser hinkriegen.
Ja. Es fühlt sich nach sehr viel Anerkennung an, ne? Dass man gesehen wird, dass ich mehr Aufwand mache, das Gegenüber zu sehen, aber auch mein Gegenüber mich mehr sieht. Ja,
ja. Ja. Und es ist super schwer. Das ist ja auch immer das, was in Konfliktmediation dieser schwierigste Punkt ist, das eigene Ego zu überwinden und die eigene Vorstellung von richtig oder falsch zu überwinden. Das ist immer der schwerste Punkt. Aber an dem Punkt wachsen wir auch am meisten.
Mhm. Ja, da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen, mit der also was wir mit der Beziehung dann machen. Aber ich habe noch eine andere Frage davor, wo ich noch so ein bisschen hänge bei dem, wenn ich auf mein Gegenüber dann eingehe und sage, wie ich dazu stehe, wie ich auch denke, wie vielleicht ich unterschiedliche Perspektiven eingenommen habe. Es gibt ja manchmal diese Momente, wo sich etwas einfach total trotzdem hochschaukelt und mein Gegenüber total in die Verteidigungshaltung geht. Ne, oder in den Gegenangriff sogar, ne? So, ach, jetzt bin ich schon wieder an allem schuld und du hast das doch verbockt oder du irgendwie meckelst immer an mir rum oder sowas, ne? Was braucht es in solchen Momenten, um das zu entschärfen?
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, das fühlt sich nach sehr viel Anerkennung an, als ich dir meine Erkenntnisse vorgetragen habe. Genau, genau. Und das passt eigentlich total gut, weil jemand, der so hart im Widerstand ist, wie du es gerade beschreibst, und das gibt es, ich würde sagen, wahrscheinlich ziemlich oft. Also
ich glaube, jeder,
gerade,
der jetzt zuhört, ja, weiß
voll.
Irgend sowas.
Vor allem im frischen Moment, ne, des Ärgers und der Wut. Also im Moment der Emotionen, glaube ich, kennen wir das alle. Und gerade in diesem Moment ist das ja auch erstmal eine Schutzreaktion. Also, was will ich damit sagen? Wenn jemand so in den Widerstand geht, dann ist es ja verlockend, dass wir auch gleich wieder sofort denken, oh, du wieder, ne? Boah, kann ich jetzt, du bist so stur und du bist so dickköpfig und immer musst du recht haben. Und das, nee, jetzt will ich auch nicht mehr mit dir reden. Könnte ja sein. Passiert auch sehr schnell und letztendlich eskalieren so ja auch die Situation. Was aber total hilft, ist, sich immer zu vergegenwärtigen, dass dieser harte Widerstand, dieses Kämpfen oder auch Personen, die laut werden, dass das alles letztendlich erstmal ja Schutzreaktionen sind und nichts anderes. Das heißt, die andere Person weiß sich gerade nicht anders zu helfen und hat das Gefühl, sie muss sich jetzt beschützen mit wahrscheinlich ziemlich alteingelernten Schutzreaktionen, die kommen meistens aus unserer frühkindlichen Sozialisation, die haben wir schon früher genutzt und die nutzen wir immer noch, auch wenn sie gar nichts mehr bringen oder vielleicht gerade gar nicht angebracht sind. Aber wir wissen auch nicht so richtig, was wir sonst machen sollen. Und ich finde, das hilft auch da wieder so ein bisschen in die Empathie zu gehen. Wohlwissend, dass wenn ich jetzt gerade auch verärgert bin, das super schwer ist. Und gleichzeitig, irgendwer muss ja den Anfang machen, sonst eskaliert es eben. Das heißt, ein bisschen in das Verständnis zu gehen, wenn du gerade in den Widerstand gehst, dann ist das vielleicht eine Schutzreaktion und das dann anzuerkennen, das ändert sofort die gesamte Dynamik. Was meine ich damit? Dann zu sagen, hey, ich merke, dass dich das gerade total ärgert. Und das kann ich verstehen. Boah, das nimmt ja erstmal. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gerade so ankommt bei dir, aber.
Doch, voll. Also, und das vor allem kommt ja nichts, an, nicht ne? zu sagen, aber, sondern das erstmal so stehen zu lassen. Das finde ich wichtig. Ne? Dass man das nicht so instrumentalisiert. Ach, ich merke, du bist gerade irgendwie super wütend, kann ich verstehen, aber, dann ist man gleich wieder so bei seinem eigenen Wunsch und seinen Bedürfnissen und was ich jetzt durchsetzen will.
Genau.
Und dann das erstmal ne, für sich stehen
erstmal
zu lassen.
Erstmal stehen lassen. Ja, und wirklich eine Pause zu machen und vielleicht sogar zu sagen, was hilft dir jetzt? Mhm. Gar nicht auf mich zu gehen, weil es nützt in dem Moment ja auch nichts. Also ich kann ja auch, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, sagt man ja auch so schön. Das passt ganz gut zu diesem Beispiel. Aber dann zu sagen, was brauchst du jetzt gerade? Damit gebe ich der Person ja auch die Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Weil die Anwendung von Schutzstrategien bedeutet ja erstmal, dass die Person sich irgendwie bedroht fühlt und das Gefühl hat, sie müsse sich eben schützen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen hilft, wenn sie das nicht als Resignation begreifen oder als jetzt verliere ich aber hier in diesem Gespräch, weil das ist es nicht, sondern ich gebe letztendlich der anderen Person die Möglichkeit, da rauszukommen.
Ja.
Und das ist so gesehen eine erste Hilfe, wenn wir so wollen. Ne? Das finde ich die viel schönere Sicht auf diese Situation. Und dann zu gucken, okay, und wenn du bekommen hast, was du brauchtest, eine Pause, Nacht drüber schlafen, kurz mal Abstand, was auch immer, dann können wir ja ganz anders wieder miteinander reden. Aber dieses Loslassen und es auch jetzt gut sein lassen und der anderen Person diese erste Hilfe zukommen lassen, das finde ich ist eine sehr deeskalierende und sehr menschliche Geste.
Sehr, ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema gehen, ne, wir haben es geschafft, vielleicht unsere Egos zu überwinden und einen Konflikt gelöst, bleibt ja manchmal trotzdem noch so dieses Restgefühl einer verletzten oder beschädigten Beziehung. Wie kann man die gut wiederherstellen, wenn die Beziehung durch einen Konflikt beschädigt wurde?
Gibt es auch super viele unterschiedliche Dinge, die ich jetzt sagen könnte, je nach Situation und was ist passiert und wer sitzt da vor mir. Das finde ich immer ganz wichtig, dass das alles immer keine Blaupause ist, sondern es ist super spezifisch. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch hier erstmal wieder es hilft, gleiches Vorgehen wie bei Care, sich zu fragen, was genau ist jetzt noch meine Verletzung? Was genau ist das? Und da ruhig mal tiefer zu gehen. Weil ich hatte auch beispielsweise eine Klientin im Coaching, die konnte nach Konflikten, auch wenn sie geklärt waren, immer mehrere Tage überhaupt nicht, die war eiskalt. Die konnte nicht auf die Person zugehen. Und ich meine eiskalt gar nicht wertend, sondern die war wirklich, die hat alles dicht gemacht. Die war ganz distanziert. Und das auch in der Partnerschaft und hat das immer nicht verstanden, warum sie, obwohl faktisch der Konflikt gelöst war und beispielsweise der Partner auch ganz doll auf sie zugegangen ist, die konnte nicht wieder in die Nähe gehen. Es ging nicht. Und das ist natürlich ein Extrem, aber das hat gar nichts dann ja mit, das hat erstmal überhaupt nichts zu tun mit dem Konflikt, der war und dem Partner. Das ist wichtig, sondern sowas hat meistens mit mir selbst zu tun. Wenn ich merke, dass nach einem Konflikt die Verletzung noch da ist, dann ist das erstmal nichts, das finde ich ganz wichtig, was die andere Person, die involviert war, lösen kann, sondern da muss ich dann wahrscheinlich selber ran. Warum das jetzt noch ist oder was da gerade ist und wie ich da auch wieder mich rausholen kann, was ich dafür brauche. Und natürlich kann ich, wenn ich das weiß, der anderen Person dann wiederum sagen, hey, ich merke, ich brauche jetzt, weiß ich nicht, nach dem Vertrauensbruch könnte ja sein, dass du mich irgendwie belogen hast und ich habe das rausgefunden. Und dass ich dann sage, nach diesem Vertrauensbruch brauche ich von dir jetzt mehr. Ich brauche irgendwie mehr Gefühl von Transparenz. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir hilft es, wenn du mir mehr Kontext gibst. Klar, das kann die andere Person dann tun. Aber die andere Person kann eben dann auch nur auf so einer Basis etwas tun. Sie kann das uns nicht nehmen. Das finde ich ganz wichtig, weil am Ende ist es ja auch eine Entscheidung. Möchte ich jetzt noch verletzt sein oder möchte ich auch letztendlich wirklich drüber wegkommen? Und das kann dann auch innere Arbeit bedeuten.
Super wichtiger Punkt, finde ich, dass die andere Person halt nicht dann allein dafür verantwortlich ist, dass man diesen Rest Unmut oder was da noch bleibt, diese Verletzung noch löst, sondern dass das halt auch natürlich ich ein Bedürfnis ausdrücken kann, eine Bitte, aber auch natürlich selber ran muss. Karin, wie gehe ich denn damit um, wenn ich mich eigentlich jetzt im Team abgrenzen möchte von Konflikten, die eigentlich überhaupt nicht meine Verantwortung sind, aber ich reingezogen werde? Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was mache ich, wenn ich irgendwie drinne stecke? Mhm. Was mache ich, wenn ich eigentlich nicht drinne bin, aber vielleicht die Kollegin immer zu mir kommt und dann immer sagt, oh, findest du das nicht auch total unfair? Es geht ja gar nicht. Ne? Also vielleicht da auch so ein Appell drin ist, sich zu verbünden. Wie kann ich das gut managen?
Die goldene Regel ist in fast allen Konstellationen, nämlich immer dann, wenn ich keine Verantwortung trage für die Lösung solcher Konflikte, ist immer sich rauszuhalten. Immer. Es endet nie gut, sich einzumischen in Dinge, die gar nichts mit einem zu tun haben. Das finde ich wichtig und gleichzeitig ist es gar nicht so leicht, weil die Versuchung ist groß, weil wir haben ja auch eine Meinung und wir sympathisieren ja auch mit dem Menschen vielleicht total, der uns da gerade zu Hilfe ruft und wir haben ja am Anfang auch gesagt, es ist ja auch irgendwie menschlich und ein schönes Bonding, wenn man jetzt gemeinsam sich aufregen kann über eine dritte Person. Das heißt, die Versuchung ist ganz schön groß und gleichzeitig würde ich immer sagen, Finger weg. Was ich ganz schön finde, weil es auch ein bisschen Irritation ist, aber da muss man jetzt auch gucken, ob das zu einem passt. Ich stelle in solchen Situationen ganz gerne die Frage, warum erzählst du mir das? Mhm. Kann man auch anders formulieren, ne? So, was, ich könnte jetzt auch sagen, was brauchst du gerade, dass du das mit mir teilst? Also wie, je nachdem, wie groß soll die Intervention sein? Also wie sehr will ich auch irritieren? Wie ist vielleicht auch meine Art zu sprechen? Aber grundsätzlich, der Kern der Frage ist am Ende, warum erzählst du mir das?
Was erhoffst du dir? Ja.
Genau. Und das bringt erstmal die Verantwortung wieder zurück. Also ich gebe es wieder zurück. Ich nehme es nicht. Ich gebe es zurück. Und damit helfe ich der Person vielleicht sogar darüber nachzudenken, ja, stimmt. Warum eigentlich? Mhm. Was, ne? Warum eigentlich? Das finde ich genau die Frage, die es dann braucht. Und klar, dann kann ich zumindest vielleicht sagen, willst du darüber nicht vielleicht mit der Person sprechen, um die es geht? Ne? Das kann ich immer tun, finde ich. Also so einen sanften Hinweis geben, ohne dass ich mich ins Thema einmische. Aber die Person ermutigen, das direkt zu besprechen, glaube ich, das kann man immer machen. Aber ansonsten würde ich immer sagen, Hände weg, solange ich nicht die Verantwortung trage.
Das ist ein sehr, sehr, sehr klarer Rat. Würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar nochmal aus Führungskräftesicht. Wie kann ich denn da Konflikte ansprechen und moderieren, ohne jetzt so direkt so Mama-Papa spielen zu müssen? Ne? Also manchmal ist es ja auch so, dass das Team dann gerne mal Konflikte nach oben abgibt. Ne? Also Führungskraft muss das klären oder die muss mal da jetzt ein Machtwort zu sagen oder so, je nach Strukturen im Team. Es gibt ja manchmal auch Angst, Verantwortung zu übernehmen vor eigenen Entscheidungen oder Konfliktlösungen. Ich glaube, für Führungskräfte ist das einfach, da hat man einfach überhaupt keine Lust drauf. Also erstmal, weil man keine Lust auf Probleme hat und auch, weil man einfach nicht die schlichtende Partei sein möchte bei Dingen, wo man einfach sich nicht in der Mama-Papa-Rolle sieht und denke, warum muss ich denn jetzt mit eingeschaltet werden? Wie kann man das gut zurückspielen an die Parteien, um die es hier eigentlich geht, ohne sich selbst eben so einbringen zu müssen?
Auch eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich auch viele Führungskräfte erlebe, die sich auch da reinziehen lassen und dann irgendwie nicht so richtig wieder rauskommen und plötzlich Teil des Konfliktes sind.
Manchmal bedient das ja auch so ein bisschen das eigene Ego, ne? Dass man denkt, so, also ich muss jetzt auch mal mit hier, ne? mit reinmischen. Ne? Erstmal muss jetzt die Führungskraft dazu kommen. Da ist man ja auch nicht immer ganz frei von.
Nee, ist auch wieder so verführerisch. Total, ja, glaube ich auch. Und es ist auch deshalb verführerisch, nicht mal wenn es nur das eigene Ego ist, sondern wir wollen ja auch in der Führung schnell wieder zum laufenden Betrieb übergehen.
Ja.
So, weil es ist ja auch ein Teil der Aufgabe. Ich muss ja auch irgendwie sicherstellen, dass die alle arbeitsfähig sind. Auch deshalb neigen viele dazu, dann zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt rein und mache das jetzt hier irgendwie, löse das und dann ist gut. Ne? Und alle können wieder arbeiten. Ja. Auch da erstmal vielleicht wieder zur Haltungsfrage, weil die finde ich immer so wichtig in solchen Dingen. Nicht nur zu sagen, ich weiß jetzt, wie ich es mache, sondern warum oder mit welcher inneren Haltung kann ich das auch machen? Weil gerade Nein sagen fällt super schwer, wenn wir selber eigentlich nicht glauben, dass wir Nein sagen dürfen. Deswegen ist es wichtig, erstmal selber zu verstehen, ich darf Nein sagen. Also ich muss nicht den Konflikt lösen. Auch nicht, wenn ich Führungskraft bin. Die meisten denken das. Ich trenne da immer ganz gern zwischen, wofür bin ich verantwortlich als Führungskraft? Ich bin nicht verantwortlich dafür, die Konflikte der Teammitglieder zu lösen. Das ist ihre Verantwortung. Und es wäre gar nicht so gut, wenn ich ihnen ihre Verantwortung nehme. Das ist dann übergriffig. Und vielleicht erzeuge ich damit sogar erlernte Hilflosigkeit. Also am Ende kommen sie dann immer zu mir. Das will ich auch nicht. Passiert ganz oft. Ich bin aber dafür verantwortlich, eine Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, eine Arbeitsfähigkeit. Dafür bin ich verantwortlich. Und ich finde es super wichtig, das beides erstmal voneinander zu trennen und das klar im Blick zu haben. Das bedeutet, wenn ein Konflikt da ist, dann ist meine Aufgabe in der Führung, mich mit den entsprechenden Beteiligten zusammenzusetzen und zu sagen, was behindert gerade unsere Handlungsfähigkeit? Also, was ist los natürlich? Ne? Wir würden jetzt über den Konflikt sprechen. Ich muss jetzt aber nicht den Konflikt lösen, sondern meine Aufgabe ist es dann zu sagen, wie stellen wir jetzt gemeinsam wieder eine Arbeitsfähigkeit her? Ob die jetzt den Konflikt lösen, ich sage das jetzt mal so ganz hart, das ist erstmal deren Sache. Und das ist wichtig, weil wir ansonsten, wir haben in der Führung eh schon das Problem, dass wir ja für alles verantwortlich sind und immer alles lösen müssen. Das ist total erschöpfend in der Führung, wenn ich jetzt auch noch das Gefühl habe, ich muss jetzt die ganzen Konflikte lösen, weil dass Menschen Konflikte haben in Teams, ist auch erstmal normal. Wir können uns ja gar nicht aussuchen, mit wem wir arbeiten müssen. Und dass das nicht immer funktioniert, ist total klar. Aber ich kann als Führungskraft natürlich sagen, sprecht jetzt bitte miteinander und klärt das. Und bis ihr das geklärt habt, lasst uns mal gucken, wie gehen wir jetzt damit um? Was brauchst du, damit ihr eurer Aufgabe nachgehen könnt? Ne? Wo braucht ihr jetzt gerade was von mir? Wie kann ich helfen in dieser Situation, damit ihr okay seid und eurer Aufgabe nachgehen könnt? Und natürlich kann ich auch wieder liebevoll dazu motivieren, zu sagen, klärt das doch auch mal miteinander. Ne? Wahrscheinlich wäre das dann irgendwie einfacher, aber ich kläre es nicht für euch. Das mache ich nicht. Und das ist super wichtig zu trennen und ist ja auch eine Entlastung, weil warum soll ich jetzt auch noch die Verantwortung all meiner Teammitglieder auf mich nehmen? Das wäre gar nicht gut. Deswegen auch dieser Vergleich finde ich ganz gut so mit Mama und Papa, weil in der Elternschaft passiert das auch oft, dass wir das vermischen miteinander, dass wir plötzlich denken, wir müssen jetzt jeden Konflikt unserer Kinder lösen. Ist auch nicht gut, weil dann lernen die das ja auch nicht, das selber zu machen.
Ja. Ich finde, du hast das echt gerade nochmal total gut aufgedröselt. So, was liegt in der eigenen Verantwortung als Führungskraft und was nicht? Ne? Was muss man da eventuell auch wegdelegieren, ganz bewusst? Und auch davor wirklich unfassbar tolle Beispiele und auch Methoden. Also es war wirklich ein wahnsinnig aufschlussreiches Gespräch, auch für mich, sowohl für die Teamarbeit als auch für private, persönliche Anliegen. Also ganz großes Danke, Karin, für deine Zeit und deine Mega-Insights. Das war echt ein ganz tolles Interview. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Ja, auch tolle Fragen. Also ich glaube, das beschäftigt auch gerade ganz, ganz viele Menschen. Insofern danke dir für den Raum und das Thema.
Vielen Dank, Karin. Ask me anything. Ja, ihr habt gefragt, was kann ich an Tagen machen, an denen ich einfach gar keine Lust auf Arbeit, auf Leben, auf Verantwortung habe und trotzdem irgendwie durch den Tag kommen muss. Wenn man so gar keine Lust hat, finde ich, hilft es total, in so einen Minimalmodus zu wechseln. Also sich nochmal konkret zu fragen, was ist heute das absolute Minimum, was ich erledigen muss. Also sich keine so optionalen To-Dos dann auch noch aufzuerlegen, auf die man eigentlich nicht so viel Lust hat, sondern sich auch wirklich bewusst zu erlauben, alles andere wegzulassen. Und was ich auch total wichtig finde, ist dann den Tag in so ganz kleine Einheiten aufzuteilen, um auch vielleicht mehr mit so Zeiteinheiten und nicht unbedingt mit Motivation zu arbeiten, weil Motivation haben wir an dem Tag nicht. Das heißt, wir haben die Zeit und die können wir in so kleine Chunks, in so ganz kleine Teile aufsplitten. Also zum Beispiel, dass man 15 oder 30 Minuten etwas macht, arbeitet zum Beispiel und danach eine ganz kurze Pause macht, was irgendwas, was einem gut tut. Ne? Lieblingstee kochen, mal kurz strecken, tief atmen, was auch immer. Und dann eben wieder, weiß ich, 15, 20, 30 Minuten, ohne dass man das jetzt so bewertet, sondern sich einfach so kleine Intervalle macht. Weil Motivation kriegen wir heute schwer. Das heißt, wir versuchen einfach uns so diese kleinen Blöcke so angenehm wie möglich zu machen, auch die Zeit dazwischen. Und ich finde es auch total schön, sich da einfach mehr Hilfen zu nehmen, ne? Wenn die Motivation gerade fehlt. Also kleine, schöne Dinge einzubauen. Zum Beispiel holt sich mein Freund total gerne sein Lieblingscroissant, also an so Tagen, von denen er schon weiß, so, oh, irgendwie ist schwierig heute, um einfach so eine positive Sache mit in den Tag zu nehmen. Das sind kleine Hebel der Selbstfürsorge, aber trotzdem haben sie irgendwie für sich selbst eine große Wirkung, weil man sich damit ja immer wieder was Kleines Gutes tut und auch seine Bedürfnisse an dem Tag einfach ernst nimmt. Genau. Also unbedingt nur minimal die Sachen erledigen, kleine Einheiten sich aufteilen und auch gerne schöne Dinge mit einbauen, weil das bringt einen besser durch den Tag.
Wundertüte. Ja, heute in der Wundertüte habe ich ein super cooles Online-Tool, was ich mega gerne benutze, um den Check-in in Meetings so ein bisschen spielerischer zu machen oder auch in Workshops oder in Teamentwicklungen. Und zwar ist es die Seite Check-in. Ich buchstabiere das mal ganz kurz. Das ist T-S-C-H-E-C-K, also Check quasi nur so, wie man es spricht, .in. Check.in. Das ist eine Seite vom Denkwerk. Das ist ja eine Beratungsagentur in Berlin und die haben so einen Generator für verschiedene Check-in-Fragen. Und das sind aber super coole Fragen, in denen man vielleicht mehr über die Person erfährt, ohne jetzt zu persönlich zu werden. Ne? Ein Beispiel dafür ist: Welches Unternehmen inspiriert dich im Moment ganz besonders und warum? Ne, das ist jetzt sowas im eher Unternehmenskontext. Gibt aber auch noch andere Beispiele wie: Was ist heute dein Ziel? Oder was ist dein Happy Song? Ne, also eins deiner Lieder, die dir immer viel Freude machen. Spiel uns den mal vor oder sing den mal ganz kurz an. Also es gibt so unterschiedliche Grade an Tiefe und auch an, ja, wie spielerisch das Ganze ist. Und man kann aber quasi immer einfach klicken und sich neue Fragen generieren lassen. Ist auch ein bisschen addictive, muss ich sagen. Aber es ist einfach total die schöne Anregung, um mal nicht mit einer Frage zu starten, wie geht's dir denn? Ne? Sondern macht's einfach alles so ein bisschen leichter und oft erfährt man irgendwie auch was über die anderen Teammitglieder, was man sonst vielleicht so nicht gewusst hätte, und es ist einfach eine super gute Inspiration. Also das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Check.in, könnt ihr einfach auf die Website gehen und euch immer wieder neue Fragen generieren lassen. Ist wirklich ein tolles Tool. Ich habe das auch zum Beispiel einer Freundin mitgegeben, die Führungskraft ist, weil sie nämlich weg wollte von diesem "Wie geht's dir?" Monolog und alle sagen, ja gut, passt, können wir los zur Agenda gehen, sondern das so ein bisschen frischer zu gestalten. Also kann ich euch sehr empfehlen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Es ist eins meiner absoluten Lieblings-Check-In-Tools. Wenn euch das Interview mit Karin genauso gut gefallen hat wie mir, ich finde, Karin kann man einfach so gut zuhören und sie ist einfach so eine tolle Expertin, dann hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Das unterstützt meine Arbeit hier einfach besonders und dass ich das hier so weitermachen kann, wie ich das mache. Ihr könnt euch auch gerne mit mir vernetzen über Social Media, LinkedIn oder Instagram, oder mehr Infos über mich und meine Arbeit auf meiner Website finden, evaelisaschneider.com. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und dass du heute deine Zeit in deine Konfliktfähigkeit und deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.